So, Dankeschön für diese freundliche Begrüßung und Einführung, meine sehr verehrten Damen und Herren, Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind, dass Sie an diesem Kurs teilnehmen und an dieser öffnenden Veranstaltung heute über Robert Bellarmin. Es ist mir eine Freude und zugleich eine Ehre, an einem so prominenten Ort im Herzen Österreichs, direkt neben dem Stephansdom, hier zu Ihnen sprechen zu können. Es ist mir auch eine Freude, zu Ihnen sprechen zu können, weil ich mich auch ein bisschen über diesen Kurs informiert habe und weiß, dass das auch eine Menge an zeitlichem Engagement und sicher auch an Engagement der berühmten grauen Zellen verlangt, wenn man sich auf solche Spezialthemen einlässt. Ich wünsche Ihnen einfach, dass zumindest die nächsten 2 Stunden, aber auch dieser gesamte Kurs Ihnen eine lohnende Investition in die grauen Zellen der Theologie bedeuten mag. In diesen 2 Stunden wollen wir uns also beschäftigen mit dem heiligen Kirchenlehrer Robert Bellarmin. Dafür habe ich eine PowerPoint vorbereitet, die Sie identisch auch in dieser Schwarz-Weiß-Kopie finden. Und soweit ich gehört habe, wird es in den nächsten Tagen Ihnen dann auch zugeschickt werden, sodass Sie es auch elektronisch bearbeiten können. Zunächst vorweg, als wir überlegt haben, was ist ein Tag, der auch bei mir ins Programm hineinpasste, war es ein bisschen Zufall, dass wir jetzt den 4. Oktober ausgewählt haben. Aber bekanntlich gibt es keine wirklichen Zufälle. Und so ist es tatsächlich so, dass wir heute ein Geburtstagskind als Gegenstand haben. Denn Robert Bellarmin wurde am 4. Oktober, dem Tag des heiligen Franziskus, 1542 geboren. Im zweiten Teil will ich noch auf die Biografie eingehen. Und er heißt übrigens auch mit zweitem Namen Francesco. Also er ist nicht nur Robert Bellarmin, sondern auch Franziskus Bellarmin. Der dritte Name ist dann noch Romulus, römisch-italienisch. Aber dazu später mehr. Beginnen wir mit einem ersten Kapitel. Ich möchte jetzt so vorgehen, es mag sein, dass mancher von Ihnen bereits gewisse Vorkenntnisse zu Robert Bellarmin hat, vielleicht schon mal hier und da von ihm gehört hat. Andere, für die ist es vielleicht ein ganz unbeschriebenes Blatt, möchte im ersten Teil jetzt nicht sofort in die Biografie einsteigen, sondern an ein paar Punkten einhaken, wo vielleicht zumindest bei einzelnen Vorkenntnisse da sind, wo zumindest, so viel kann ich sagen, auch in der wissenschaftlichen Theologie so ganz typische Einhakpunkte sind, die allerdings sich manchmal auch als Vorurteile erweisen. Denn das muss man sagen, und damit kommen wir gleich zu unserem ersten Punkt. Ich weiß, dass ich nichts weiß, der verkannte Kirchenlehrer. Man muss sagen, dass Robert Bellarmin in der katholischen Theologie unserer Tage vielleicht nicht den allerbesten Ruf hat. Man wird das, denke ich, spätestens in 2 Jahren sehen. 2021 wird das Jubiläumsjahr des Bellarmin sein. Er ist 1621, also vor jetzt dann fast 400 Jahren gestorben. Und man braucht keinen Prophet zu sein, um vorherzusehen, dass dieses Jubiläumsjahr in 2 Jahren zwar vielleicht ein paar pflichtschuldige Artikel oder vielleicht auch Gedenkveranstaltungen bringen wird, seitens der Gesellschaft Jesu, vielleicht auch in der einen oder anderen theologischen Fakultät. Aber das wird im Grunde eher so Abhakveranstaltungen sein, wie man halt so gewisse Jubiläen feiert, ohne dass allzu viel Enthusiasmus aufkommt. Denn, und das ist der Punkt, der uns in diesem ersten Kapitel beschäftigen soll, Robert Bellarmin ist jemand, wo zumindest in der wissenschaftlichen Theologie oft so ein mitleidiges Lächeln aufgesetzt wird. Ach der, das ist allenfalls eben ein Stück Theologiegeschichte, vielleicht nicht der glanzvollste Punkt. Sie merken vielleicht schon aus meiner leicht ironisch eingefärbten Einleitung, als Wiener und Wienerinnen haben Sie dafür ja höchste Kompetenz und Verständnis. Sie können das sicher besser als ich. Dass ich selber Robert Bellarmin im Grunde erst relativ spät entdeckt habe. Ich hatte auch diese ganzen Vorstellungen, Vorurteile. Und es ist mir ein wenig wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass Bellarmin eigentlich ganz, ganz anders ist als die gängigen Urteile, Vorstellungen, die man auch in der Literatur jedenfalls häufig findet, sind. Und ich darf es gleich gestehen, ich möchte Ihnen jetzt auch erstmal in diesem Vortrag etwa gute dreiviertel Stunde und dann auch im Gespräch nachher ein bisschen Textarbeit, möchte Ihnen wenigstens ein klein wenig von meiner Überraschung, freudigen Überraschung über einen so frischen, unverbrauchten Autor auch für unsere Zeit rüberbringen. Schauen wir mal, wie es gelingen wird. Ich möchte also jetzt sozusagen so 5 Vorurteile erst einmal darstellen und aus den Texten, aus der Biografie des Bellarmin zeigen, dass er tatsächlich ganz anders ist, dass er immer für eine Überraschung gut ist. Erstens, die Republik von Venedig und das einseitige Kirchenbild. Das ist etwas, was selbst manche meiner Studenten wissen. Bellarmin, das ist doch der mit der Republik von Venedig. Und wer ein bisschen Gedächtnis hat, der weiß da noch etwas genauer. Es gibt ein Zitat, das ist das vielleicht häufig zitierte Zitat von Bellarmin, dass er gesagt hat, die Kirche ist so sichtbar wie die Republik von Venedig. Das ist tatsächlich ein korrekt angeführtes Zitat aus seinen Kontroversen. Wir werden dazu noch kommen. Und hier wird sich oft abgearbeitet, etwa in der Lehre von der Kirche, der Ekklesiologie, dass man sagt, Bellarmin, der hat so dieses typisch gegenreformatorische Kirchenbild, das sehr stark auf die Kirche als Institution, die Sichtbarkeit mit ihrem Haupt des Papstes ausgerichtet ist, auch die juridische Seite der Kirche, wird die Kirche als ein Rechtsgebilde, Societas Perfecta, die Kirche als eine vollkommene Gesellschaft, analog zu einer staatlichen Gemeinschaft. Das heißt, dass Bellarmin, so das Vorurteil, die andere Seite der Kirche, nämlich die geistliche Seite, die unsichtbare Seite, eben ganz vernachlässigt habe. Nun, wenn man diese entsprechende Stelle aus den Kontroversen des Bellarmin aufschlägt und die etwa 2 Seiten des Kontextes dieses Zitates, die Kirche ist so sichtbar wie die Republik von Venedig, eben sich genauer anschaut, dann stellt man fest, dass er hier eine Unterscheidung trifft. Dass er sagt, die Kirche hat einen Leib und die Kirche hat eine Seele. Das ist übrigens etwas, was er von dem heiligen Augustinus in seiner Ekklesiologie übernommen hat. Und er sagt tatsächlich, der Leib der Kirche, der ist sichtbar, der ist fassbar. Und deshalb ist eben die Kirche sichtbar wie die Republik von Venedig. Aber, und das ist der eigentlich springende Punkt, hier geht es nicht um die Institutionalität der Kirche, sondern er sagt genau, das reicht nicht, um wahre Kirche zu sein, sondern um wahre Kirche Jesu Christi zu sein, muss die Kirche auch ihre Seele bewahren. Und was ist die Seele der Kirche zu Bellarmin? Das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wird eben nicht mit juridischen, institutionellen Mitteln an die Kirche gebunden, sondern der Heilige Geist ist nur da, wo Menschen ihre Seele seinem Wirken öffnen, also da, wo geistliches Leben ist, wo Gehorsam gegenüber Gott ist, wo geistlicher Eifer im Volk Gottes da ist. Sonst wird die Kirche seelenlos, sonst wird die Kirche untreu gegenüber dem, wie Christus sie gegründet hat. Also, so möchte man sagen, wenn man diese Stelle liest, hier ist keineswegs eine einseitige Ekklesiologie gegeben, sondern gerade eine Ekklesiologie, die auch sehr kritisch sein kann gegenüber mancher Erscheinung der real existierenden Kirche. Das Vorurteil also, die Kirche, so heißt es, habe nach Bellarmin in konfessioneller Polemik gegen die Protestanten die juridische Seite vor allem hervorgehoben, der geistliche Gehorsam gegenüber Gott, die Seele sei eben vernachlässigt worden, die Kirche vor allem als schlagkräftige Organisation. Und hier möchten wir also antworten, die Sichtbarkeit betrifft nur den Leib der Kirche, die Seele der Kirche, der Heilige Geist. Die Gläubigen dürfen eben sich nicht damit begnügen, einfach nur äußerlich zur Kirche zu gehören, wir sind im wahren Christentum, sondern das Entscheidende ist, als Christ eben auch zur Seele der Kirche zu gehören und das heißt, ein Leben aus dem Heiligen Geist zu führen. Kommen wir zum zweiten Vorurteil, der Kontroverstheorie. Auch das gehört vielleicht zur gewöhnlichen theologischen Bildung. Bei Bellarmine in seinem reichen Werk sieht man vor allem das größte Werk, tatsächlich das umfangreichste Werk des Bellarmine, nämlich seine Kontroversen um den katholischen Glauben, wie es in der Übersetzung heißt. In lateinischen Disputationes de controversiis Christiane fidei adversus suius temporis hereticus. Das ist tatsächlich das Hauptwerk von Bellarmine. Es ist zunächst einmal in drei Bänden, Ingolstadt 1586 bis 1593 erschienen, ist danach in vielen, vielen Auflagen, über 40 Auflagen, neu gedruckt worden und es ist vielleicht das wichtigste Werk der nachtridentinischen Dogmatik überhaupt. Es hat die katholische Theologie, wie wahrscheinlich kein zweites Werk, über mindestens 300 Jahre ganz wesentlich beeinflusst auf viele Fragestellungen, auf viele Lösungen, etwa in der Sakramententheologie, gehen auf dieses gewaltige Werk zurück. Aber das Vorurteil will in diesem Zusammenhang sagen, dass Bellarmine als Kontroverstheologe, der also dieses Werk geschrieben hat, um die Theologie der Reformatoren zurückzuweisen, die katholische Identität zu bekräftigen, dass er hier zur Verhärtung der konfessionellen Polemik beigetragen hat, also etwas, was wir im Zeitalter des Ökumenismus möglichst hinter uns lassen wollen. Wenn wir freilich in dieses Kontroversenwerk hineinschauen, werden wir auch wiederum überrascht feststellen, dass Bellarmine zwar deutlich unterscheidet, Lehren der Reformatoren, Lehren der römisch-katholischen Kirche, aber er tut das mit einer, sag's mal, Klarheit der Klärung, also nicht einfach der konfessionellen Polemik, nicht einfach Klarheit des Holzhammers, sondern angesichts der unterschiedlichen Lehren der Reformatoren, die er selber auch nochmal deutlich unterscheidet, da bringt er eine ungeheure Belesenheit an den Tag. Es hat wahrscheinlich im ganzen 16., beginnenden 17. Jahrhundert keinen katholischen Autor gegeben, der so viel an Luther, Calvin, Beza, Melanchthon und wie sie alle heißen, wirklich auch im Original gelesen und studiert hat, was in der damaligen Zeit übrigens sehr, sehr schwer war, überhaupt an diese Werke heranzukommen in Rom, dass die nicht unterwegs sozusagen vom Zoll der Inquisition beschlagnahmt worden sind. Aber er wollte das alles im Original studieren, eben weil, und das wäre eben der entscheidende Punkt, weil er eine Klarheit der Klärung und nicht nur der Abgrenzung wollte. Er benennt, was trennt, er argumentiert, warum es trennt und er zeigt auch auf, wohin es führt, wenn man den Glauben in dieser falschen Weise auffasst. Aber er polemisiert nicht, er grenzt nicht einfach nur ab, er differenziert, gerade in Auseinandersetzung mit den reformatorischen Lehren, auch die katholische Lehre, etwa des Konziliarismus. Und insofern kann man sagen, auch wenn wir heute in einem Zeitalter des Ökumenismus leben, so war Bellarmine eigentlich ein wichtiger Schritt auf dem Weg hin zu einem echten Ökumenismus, so meine ich, eben weil er aus der konfessionellen Polemik, ja gar aus der Austragung des konfessionellen Streites mit Waffengewalt herausgeführt hat und
die Theologie gewiesen hat auf die geduldige Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen Meinungen und nicht nur eine Affirmation der Wahrheit, sondern auch eine Begründung der Wahrheit. Das heißt, letztlich ergeht den Weg der Argumentation und nicht einfach nur der Abgrenzung. Und insofern meine ich, gibt er sicherlich als letzten Schluss, aber doch der Ökumene einen Weg vor, nämlich den Weg der argumentativen Auseinandersetzung, nicht einfach des Irenismus, aber der argumentativen Auseinandersetzung mit der Position des anderen. Also geduldige Klärung der unterschiedlichen Meinungen und die Begründung der Wahrheit aus der Heiligen Schrift, der Tradition und der Vernunft. Und das ist der Weg, den er da auf vielen Tausenden von Seiten tatsächlich auch geht. Kommen wir zu einem dritten Vorurteil. Bellarmin, so wird gesagt, ist, so können wir es ein bisschen wortspielig sagen, zugleich nachkonziliar und vorkonziliar. Nachkonziliar im Sinn von nachtridentinisch, nach dem Konzil von Trient. Er ist der Inbegriff eines tridentinischen Theologen, so wird gesagt. Und gerade weil er so ganz und gar tridentinisch ist, entspricht er auch genau dem Klischeebild eines vorkonziliaren Theologen im Sinn vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. So wird er oft auch in theologischen, bis in theologischen Handbüchern und Lehrbüchern beschrieben. Wenn wir freilich in die Quellen Bellarmins hineinschauen, also etwa in seinem Kontroversenwerk, aber auch in seinen vielen anderen Schriften, die wir später noch vorstellen werden, können wir feststellen, dass Bellarmin ein ganz großer Kenner der Heiligen Schrift ist. Zum Beispiel aus seiner Zeit als Professor in Löwen, noch als junger Mann, 30 Jahre etwa alt, da ist ein Exemplar der Bibel, also Vollbibel, überliefert, das sein Handexemplar war. Und die Ränder sind voll von handgeschriebenen, ganz, ganz klein geschriebenen Anmerkungen Bellarmins dazu, zum Teil auch in hebräischen Schriftzeichen, weil er eben die ganze Heilige Schrift durchstudiert hat, versucht hat, auch im Original zu lesen, zu studieren und eben so die Theologie ganz aus der Heiligen Schrift heraus entwickelt hat. Auch etwa seine geistlichen Schriften sind ganz wesentlich biblisch geprägte Schriften. Man hat manchmal den Eindruck, dass er die Heilige Schrift auswendig kann, auch das Alte Testament. Und er wählt jetzt nicht nur einfach biblische Zitate, um halt seine Erudition unter Beweis zu stellen, sondern man ist oft erstaunt, dass er auch manchmal sehr abseitige Zitate irgendwo aus Habakuk, aber doch findet, die genau treffend sind, die irgendeinen Punkt in manchmal geradezu überraschender Art und Weise herausbringen. Das kann natürlich nur jemand, der tief aus der Heiligen Schrift lebt. Und dann die weiteren Schriften, die weiteren Quellen, vor allem die Kirchenväter des Westens, aber auch Kirchenväter des Ostens. Er hat offensichtlich eine ganz umfangreiche Kenntnis der Kirchenväter der ersten Jahrhunderte gehabt. Er hat selber auch ein Werk geschrieben über die kirchlichen Autoren und da beweist er eine profunde Kenntnis im Grunde der gesamten Patrologie. Das ist eines der ersten Handbücher der Kirchenväter überhaupt. Dann natürlich auch die scholastische Theologie, insbesondere Thomas von Aquin. Aber wenn man das sieht, dass er eben aus den großen Quellen der Schrift und vor allem der frühen Tradition der ersten Jahrhunderte schöpft, da kann man ja eigentlich sagen, das ist ja genau der Weg, den auch das Zweite Vatikanische Konzil gegangen ist, nämlich das sogenannte Ressourcement, also der Rückgriff auf die großen Schätze der biblischen und insbesondere der patristischen Tradition. Also ein Weg, den, so sehen wir, gerade Bellarmin gewiesen hat. In dem Sinne ist er nicht ein vorkonziliarer Theologe, sondern ein Theologe, der den Konzilsgeist des Zweiten Vatikanums durchaus auch inspiriert hat. Insgesamt kann man auch sagen, Er ist nicht einfach ein tridentinischer Theologe, er kennt natürlich das Konzil von Trient, aber es ist nur sehr selten, dass er jetzt einzelne Speziallehren des Konzils von Trient jetzt sehr im Einzelnen verteidigt. Sehr viel wichtiger für ihn ist es, zu zeigen, dass auch dieses Konzil Ausdruck eines Glaubens ist, der überzeitlich ist, der eben bereits in der Heiligen Schrift grundgelegt ist und der insbesondere von den Kirchenvätern, etwa Cyprian, Augustinus, Chrysostomus, Origenes, Gregor von Nazianz, eben in ähnlicher Weise bereits formuliert wurde. Also das Bemühen, das Überzeitliche und damit den wesentlichen Kern des christlichen Glaubens herauszustellen und sich eben gerade nicht in zeitbedingte theologische Quisquilien und Streitfragen hinein zu verlieren. Und genau das zeichnet den theologischen Stil Bellarmins aus. Ein viertes, damit verbundenes Vorurteil ist es, Bellarmin, so heißt es oft, das ist der Anfang der sogenannten Barockscholastik. Barockscholastik, das sind dann in den alten Bibliotheken diese riesigen Folianten mit unverständlichen Pfennigfuchsereien, denen gegenüber selbst die spätmittelalterliche Frage, wie viel Engel auf eine Nadelspitze gehen, noch Punkte machen kann. Auch da kann ich nur empfehlen, einmal in eine beliebige Seite eines beliebigen Werkes von Bellarmin hineinzuschauen. Ich gebe mal ein Beispiel, was vielleicht nicht direkt auf der Hand liegt. Und zwar, der Gelehrte ist immer auch Lehrer. Bellarmin war ein begnadeter Didaktiker, der seine Studenten im Grunde begeistert hat, nicht nur durch die Inhalte, sondern auch durch die Art der Präsentation. Und das Beispiel, das ich geben möchte, stammt auch aus seinen frühen Jahren in Löwen, wo er Professor war in Belgien. Und da hat er sich selber Hebräisch beigebracht. Das war damals außergewöhnlich. Aber aus dem Geist des Humanismus, des Ad Fontes, zu den Quellen gehen, natürlich notwendig, dass er das Alte Testament im Original lesen konnte. Sich selbst Hebräisch beibringen, das ist immer eine Leistung. Das war damals eine ganz besondere Leistung, weil es noch nicht schöne Lehrbücher des Hebräischen gegeben hat, sondern er musste sich selber das zusammensuchen von verschiedenen Rabbinen seiner Zeit und die nicht unbedingt immer die besten Didaktiker waren. Und da hat er gesehen, wenn ich jetzt nicht nur für mich Hebräisch lernen will, sondern eigentlich auch von meinen Studenten verlange, dass sie das Alte Testament im Original lernen sollen, dann brauchen sie einfach ein Handbuch. Denn so viel Arbeit wie ich werden die sich nie machen. Ja, werden sagen, warum brauche ich das? Ja, und dann hat er kurzerhand ein hebräisches Lehrbuch, eine hebräische Grammatik, wie er es nennt, verfasst. Er hat sogar eine Wette abgeschlossen, hat gesagt, mit diesem Handbuch kann jeder mit einer durchschnittlichen Begabung innerhalb von einer Woche so viel Hebräisch lernen, dass er das Alte Testament mit einem Lexikon natürlich tatsächlich auch lesen kann. Und er hat die Wette auch gewonnen. Ich habe selber vor einigen Jahren einmal die Probe aufs Exempel gemacht, habe unseren Hebraisten gefragt, er soll sich dieses Handbuch mal anschauen, er kannte es nicht. Und er hat gesagt, das ist tatsächlich sehr zuverlässig. Also das sind jetzt nicht große Irrtümer über die hebräische Sprache darin. Und er hat aber vor allem die Didaktik gelernt. Die Didaktik ist tatsächlich so eine, möchte man auch unseren Studierenden heute nahelegen, eine Didaktik für Anfänger, die im Grunde kein Faible für Hebräisch haben. Das kommt vor, das ist sogar die Mehrheit, ich nehme an, nicht nur in München. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Die hebräische Aussprache, diese typisch semitischen Rachenlaute, die insbesondere für die zarte italienische oder dann Löwen auch flämische Zunge ein Gräuel waren. Da erklärt er in seiner hebräischen Grammatik, das müsst ihr euch vorstellen, so wie jemand, der etwas verschluckt hat und es dann heraushusten muss. Das sind hebräische Wachenlaute. Und dann haben sie es verstanden und natürlich auch didaktisch geschickt, durch einen kleinen, auch ein bisschen humorvollen Vergleich, prägt sich so etwas ein und dann hat man es gelernt. Das macht insgesamt auch seine Lehre aus, die oft sehr, sehr anschaulich ist, oft auch mit ein bisschen überraschenden, nicht zuletzt auch typisch italienisch humorvollen Vergleichen, die einfach kleben bleiben und eine schwere Materie unter Umständen auch leicht so ein bisschen federnd machen. Also diese Methode der Veranschaulichung, die ist eben typisch für Bellamy. Wenn man insgesamt in seine Werke hineinschaut, also auch dieses große Kontroversenwerk, aber noch sehr viel mehr, etwa in seine Schriftkommentare, Psalmenkommentar oder in seine geistlichen Schriften, wir werden sie später noch sehen, da stellt man fest, sein Stil ist anders als der der sogenannten Barockscholastik, war oft ein sehr warmer Stil, er ist auch sehr einfach, man kann das sehr flüssig lesen, man liest es auch gern, man liest sich auch fest, man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Denn, und das ist sein Anliegen, er will eben nicht nur Wahrheit darstellen, also Richtigkeit, sondern will auch, dass es ankommt, also dass seine Hörerinnen und Hörer oder Leserinnen und Leser verstehen und auch lieben, was er zu sagen hat, denn letztlich die theologischen Wahrheiten sind im Grunde immer Heilswahrheiten. Wir werden das hier in der zweiten Hälfte anhand eines kleinen Textes über die Predigtlehre, werden wir da auch noch ein Beispiel dafür bekommen. Ein letztes, Argumentum ad hominem, ist, so sagt das letzte dieser fünf Vorurteile, ist Bellamy nicht ein verbiesterter Fanatiker, einer, der so ein Ketzerhammer war, der Angst hatte vor dem Neuen, was in der Reformation aufgebrochen ist, und sich von diesen Ängsten hat leiten lassen, Fundamentalist, wie es heute das Vorurteil will. Greifen wir nur mal das Argument der Angst heraus. Der Lebenslauf des Bellamy, gerade als eines Professors, ist zumindest in manchen Phasen ein ausgesprochen abenteuerlicher und hatte alles andere als Angst erwiesen. Ich gebe nur ein Beispiel. Als er 1602 zum Erzbischof von Capua in Süditalien ernannt wurde, ging die Reise von Rom aus, wo er sich aufgehalten hat, durch ein Gebiet, das voll von Straßenräubern war. Insbesondere ein Wald war da besonders berüchtigt. Und alle haben Bellamy geraten, er solle warten, bis ein großer Tross Soldaten nach Capua gehe, das könnte auch unter Umständen noch Monate dauern, alleine wäre der Weg doch nicht sicher. Aber er sagt, ich bin zum Erzbischof ernannt worden, die Leute brauchen mich da, der Bischofssitz ist vakant und deshalb mache ich mich einfach auf. Und so ist er einfach in großem Gottvertrauen durch diese von Straßenräubern besetzte Gegend, ist er gezogen und tatsächlich durch Gottes Hilfe ist er auch glücklich dort angekommen. Also man muss sagen, und so gibt es viele, gerade hat sehr viele abenteuerliche Reisen gemacht, immer wieder Stellen, wo er im Vertrauen, auch im Gehorsam gegenüber seinen Jesuitenoberen, eben Dinge getan hat, die alles andere als einen ängstlichen Heiligen gezeigt haben. Im Gegenteil, und damit sind wir nochmal beim 4. Oktober, er erweist sich in vielem gerade nicht als sozusagen ein Savonarola der Theologie, als ein Scharfmacher, sondern eigentlich ein sehr franziskanischer Heiliger. Er hat seinen zweiten Namenspatron, den heiligen Franziskus, sehr geliebt, er zitiert immer wieder auch aus seiner Biografie und eben dieses genuine Franziskanische, der Primat der Liebe, der Primat des Herzens, die Liebe auch zur Armut, zur Einfachheit, aber auch Humor, Freude an der Schöpfung. All das zeichnet tatsächlich Bellarmine aus. Bellarmine ist anders als viele Theologen seiner Zeit, etwa auch Melchior Cano, ein Theologe, der von seiner Persönlichkeit her eigentlich immer freundlich, immer lächelnd war. Es war eigentlich kein Zufall, dass er eng befreundet war mit dem heiligen Franz von Sales, dem Heiligen des geistlichen Lebens, der eigentlich immer mit einem Lächeln versucht hat, die Herzen der Menschen zu gewinnen. Es hat nur eine Ausnahme gegeben, in den Biografien wird das gerne erwähnt. Da war Bellarmine einmal nicht sehr freundlich gewesen, und zwar das war beim Konklave. Er ist später Kardinal gewesen, er war zwei Konklaven beteiligt. Und soweit wir das heute rekonstruieren können, war er insbesondere in dem zweiten Konklave, zumindest am Anfang nach dem ersten, zweiten Wahlgang, vorne gewesen. Es hat also eine doch starke Gefahr in Anführungsstrichen gegeben, dass er zum Papst gewählt werden sollte. Er hat vorher freilich gebetet, zu Gott gebetet, Appatato libera me domine, also befreie mich Herr vor dem Papstamt. Er hat aber gewusst, man muss ihm auch ein bisschen selber dazu beitragen und darf jetzt nicht das ganze Geschäft Gott überlassen. Und so war er dann eben zu den anderen Kardinälen sehr grob und kurz angebunden, um ihnen deutlich zu machen, wenn sie ihn wählen würden, dann würden sie eben doch so einen Eisklotz auf dem Stuhle Petri bekommen. Als das offensichtlich auch noch nichts genutzt hat, eine Kanalsgruppe wollte ihn überzeugen, er wäre doch der ideale Kandidat, hat er ihm gedroht. In seiner Familie sind sie alle über 90 Jahre alt geworden, also wenn sie ihn jetzt wählen, dann werden sie über Jahrzehnte noch einen Papst haben. De facto wäre es dann immerhin noch 16 Jahre gewesen. Offensichtlich hat diese Strategie des Gebetes Appatato libera me domine und seines eigenen Beitrags geholfen. Er ist dann auch nicht Papst geworden. Aber das war tatsächlich nur ein kleiner, strategisch bedingter Ausfall aus seiner ansonsten sehr liebenswürdigen Art und Weise, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Ein franziskanischer Heiliger, so meine ich, können wir sagen. Nun möchte ich in einem zweiten Teil, ich habe jetzt dann schon verschiedene Schlaglichter auch auf seine Biografie gegeben, jetzt einfach auch mal systematisch, sozusagen so mitschreiben, auch seinen Lebenslauf durchgehen und möchte es darstellen, der Kern dessen, was Bellarmine umgetrieben hat, war eigentlich ein Leben für den Glauben. Glaube in einer Zeit, wo der Glaube nicht nur einfach gefährdet war durch die Kirchenspaltung, sondern noch sehr viel mehr, das, was wir vorhin gesagt haben, dass die Kirche ihre Seele verliert, dass die Kirche nur eine große Institution ist, aber dass Glaube, Hoffnung und Liebe bei ihr klein geschrieben ist, das dagegen wollte er eben vorgehen. Leben für den Glauben. Was also war das Leben, die Lebensgeschichte Bellarmines? Geboren, wie gesagt, am 4. Oktober 1542, im Fest des heiligen Franziskus von Assisi, seinem zweiten Namenspatron in Montepulciano, uns wahrscheinlich vor allem durch den ausgezeichneten toskanischen Wein von Montepulciano bekannt, einer Mittelstadt auf dem Berge, mitten in der Toskana. Die Familie, mütterlicherseits, Cervini, war eine Familie, die viele Kardinäle hervorgebracht hat und unter anderem auch einen Papst, Papst Marcellus II., 1555, der nur wenige Tage regiert hat, der kurz nach seiner Wahl, ich glaube 22 Tage nach seiner Wahl, schon verstorben ist. Den Musikkennern ist er wahrscheinlich vor allem bekannt durch dieses große unsterbliche Werk von Palestrina, die Missa Pape Marcelli, die eben nach seinem Tod komponiert wurde. Das war also der Onkel von Bellarmine. Kirche, die Religiosität, Glauben spielte in der Familie eine große Rolle, insbesondere über die Mutter, Cynthia Cervini, die ihre Kinder tief gläubig erzogen hat. Bellarmine sein das dritte Kind der Familie. Mit 17 Jahren folgte Bellarmine seiner Berufung, zum Jesuitenorden einzutreten. Den Geist der Jesuiten hatte er über eine Schulgründung in seiner Heimatstadt Montalcino kennengelernt. Insbesondere die Mutter war gleich sehr begeistert vom Orden und hat auch immer wieder Jesuiten nach Hause eingeladen. Und das hat sich ja sehr früh mit den Keim dieser Berufung in sein Herz hineingelegt. Der Vater war zunächst nicht begeistert, überhaupt, dass er eine Kirchenkarriere machen sollte. Das war nicht ganz im Sinn dieses verarmten Edelmanns. Er hoffte, dass dieser hochbegabte Jüngling vielleicht mal irgendwie eine weltliche Karriere machen würde. Und als er dann sah, dass er doch eine kirchliche Berufung hatte, dann hat er gesagt, dann wird doch wenigstens Dominikaner. Denn Dominikaner waren damals sozusagen so ein bisschen ein Teilchenbeschleuniger. Da hat man oft dann Karriere gemacht, dann Kardinal, also etwas. Sein Sohn Roberto hat aber gesagt, nein, ich trete ja gerade bei den Jesuiten ein, denn da ist es von den Konstitutionen so, dass ihnen alle höheren Kirchenämter eben versagt sind. Also sie müssen im Ordensgehorsam das nächste Mal jede Beförderung zu einem Bischof, Kardinal ablehnen. Dann muss gegebenenfalls der Papst eben zum General der Jesuiten gehen und sagen, bitte gib ihn frei, entbinde ihn von diesem Ordensgehorsam. Aber von sich aus ist er sozusagen geschützt vor jeder kirchlichen Karriere. Und das war für Bellarmine eigentlich die Attraktion, eine besondere Attraktion, bei den Jesuiten einzutreten. Die Ironie des Schicksals wollte es, dass er eben später dann, wir kommen gleich dazu, dann doch auch Kardinal und ganz entscheidender Kirchenmann in Rom geworden ist und wie eben schon geschildert, um ein Haar, das sogar auch zum Papst gewählt worden wäre. Aber bleiben wir beim Lebenslauf. Der junge Jesuit, nach nur einem Jahr, nicht nach zwei Jahren, sondern er darf schon nach einem Jahr in die Gesellschaft Jesu aufgenommen werden mit den ersten Gelübden, die er in Rom im Noviziat in San Andrea Quirinale ablegt. Danach folgen Studien zunächst einmal der Philosophie in Rom und dann der Humanwissenschaften, das war auch ganz wesentlich Rhetorik, in Florenz. Dann erste Sendung, er wird im norditalienischen Mondovì, wird er Professor für Rhetorik, die wichtigste Humanwissenschaft der damaligen Zeit, für zweieinhalb Jahre dort. Dann folgen weitere Studien der Theologie in Padua. Zugleich wurde er war damals noch kein Priester, wurde zum Prediger in Padua ernannt. Das hat neben seiner theologischen Karriere immer auch seine Tätigkeit sehr bestimmt. Er war ein sehr begeisternder Prediger. Die Menschen sind zu großen Scharen gekommen, wenn sie wussten, dass er predigt. Und so hat er tatsächlich viele, viele Stunden auch in der Vorbereitung und im Halten von Predigten eben verwendet. Dann aber die große Ernennung nach Löwen, auch wieder eine abenteuerliche Reise, auch durch protestantische Gegenden. Und in Löwen, damals das wichtigste Zentrum der Theologie nördlich der Alpen, da hat eine doppelte Aufgabe, Professor der Theologie und zugleich Prediger. 7 Jahre verweilt er in Löwen, in diese Zeit fällt auch seine Priesterweihe. Theologisch ist die Zeit in Löwen geprägt, besonders durch seinen Kommentar zur Summa Theologiae des Thomas von Aquin, bis heute unveröffentlicht. Ich habe das Original mal in der Generalkurie in Rom gesehen. Ein faszinierender Text, vielfach am Rand überschrieben. Er hat praktisch immer wieder weitergearbeitet, um seine Vorlesung immer besser in dem Geist des Thomas entsprechen zu haben. Und dann, sei jetzt hier nur angedeutet, vielleicht kommen wir noch in der Diskussion dazu, hier wird er zum ersten Mal in die große theologische, innerkatholische theologische Auseinandersetzung seiner Zeit hineingezogen, in den Gnadenstreit, eine erste Phase, ein Mitprofessor, ein Starprofessor eigentlich in Löwen, Michael Baius, der schon so eine Vorform des Jansenismus, also einer sehr strengen Gnadenlehre, im Grunde alles ist Sünde und nur die Gnade Gottes kann uns aus der Sünde heraus befreien. Das war Baius, und Bellarmin versucht in gut jesuitischer Tradition, auch humanistischer Tradition, sozusagen die Ehre des Menschen zu retten, dass der Mensch natürlich mit der Gnade Gottes doch auch Gutes tun kann und nicht einfach in der Sünde ertrinkt. Die Priesterweihe und die Jahre in Löwen haben sehr zu seinem Ruhm beigetragen. Er wird jetzt schon selber ein internationaler Star, auch der Theologie. Und das führt dann eben 1576 zu seiner Ernennung zum Professor für Kontroverstheologie, also Fundamentaltheologie, würden wir heute sagen, die Auseinandersetzung mit den Lehren der Reformatoren. Das wird ihn jetzt für die weiteren Jahre bestimmen. 11 Jahre seines Lebens ist er Professor am Collegium Romanum, als der großen Jesuitenhochschule in Rom, heute die Gregorianer. Und hier entsteht eben tatsächlich aus seinen Vorlesungen dieses schon genannte Werk, die Kontroversen um den katholischen Glauben. 1588 bis 1590 ist er unter anderem spiritual am Collegium Romanum. Für ihn keineswegs nur eine Übergangszeit. Hier ist er auch geistlicher Begleiter für den heiligen Aloysius Gonzaga bis zu seinem Tod, seinem frühen Tod. Und das ist besonders ergreifend. Er war als überaus gelehrter Mensch doch fasziniert von dieser jugendlichen, reinen und gewaltig schwungvollen Heiligkeit dieses jungen Heiligen. Das hat ihn so sehr bewegt, dass er gewünscht hat, wenn er selber einmal stirbt, dann möchte er ai piedi di San Luigi zu Füßen des heiligen Aloysius Gonzaga beerdigt werden. Dieser Wunsch ist 1930 in Erfüllung gegangen. Der heilige Aloysius Gonzaga ist in der Kirche des Collegium Romanum San Ignazio beerdigt. Großer Seitenaltar in der Vierung, und der Altar Bellarmins nach seiner Heiligsprechung 1930 ist fast unmittelbar daneben in der rechten Seitenkapelle in San Ignazio, ai piedi di San Luigi. In dieser gleichen Zeit auch eine überaus schwierige Mission als theologischer Begleiter vom Kardinallegaten des Papstes nach Frankreich. Schwierige Geschichte, Heinrich IV. Wird König von Frankreich, Frankreich ist zerrissen. Der Hugenottenkönig wird jetzt Frankreich auch für den Katholizismus verloren gehen. Bellarmin ist selber auch bei der Belagerung von Paris mit dabei und hilft im Grunde später dazu, dass man in Verhandlungen mit Heinrich IV. Tritt, also im Grunde eher die moderate Position, die dann dazu beigetragen hat, dass Heinrich tatsächlich auch König von Frankreich wurde, aber eben dann katholisch wurde und so de facto dann Frankreich auch katholisch geblieben ist. 1594 wurde Bellarmin dann päpstlicher Theologe. Die folgenden 3 Jahre war er auch Provinzial der Gesellschaft Jesu in Neapel gewesen. 1597 ist er dann wieder zurück in Rom. In diese Zeit fällt dann auch die Autorschaft seines vielleicht bedeutendsten Werkes, zumindest am weitesten verbreiteten Werkes, das sind tatsächlich nicht die Kontroversen, sondern die beiden Katechismen, auf die ich später noch ein wenig eingehen möchte. 1599, mit Dispens des Jesuitengenerals wird er Kardinal unter Papst Clemens dem VIII. Und ist seitdem im Grunde eine der führenden Gestalten der Kirchenreform in Rom und weit darüber hinaus. Zwischendrin hat es eine kleine Verstimmung mit Clemens dem VIII. Gegeben und Promoviatur und Amoviatur. Er wird Erzbischof in Capua, um ihn ein bisschen in die Provinz zu schicken, fernab von Rom. Das war für ihn keineswegs eine Strafe, sondern hier hat er auch ganz seine seelsorgliche Seite gezeigt. Er gehört, wenn es auch nur eine kurze Zeit war, die er als Bischof in der Seelsorge war, doch zu den großen Seelsorgs- und Reformbischöfen der nachtridentinischen Zeit, etwa in einer Reihe mit Karl Borromäus oder auch Franz von Sales zu nennen. Danach, 1605, gegen seinen Willen, wird er vom neuen Papst Leo dem XI. Wieder nach Rom zurückgerufen und dort hat er viele Ämter in Rom bekleidet, unter anderem war er auch Präfekt der Vatikanischen Bibliothek. Man hätte kaum einen besseren dafür finden können. Am 17. September des Jahres 1621, übrigens wiederum einen franziskanischen Festtag, dem Tag der Stigmatisierung des heiligen Franz, da stirbt er in San Andrea al Quirinale, dem Noviziat der Jesuiten in Rom. Wenn man diesen ganzen Lebenslauf überblickt, so kann man sagen, Zeit seines Lebens hat der gelehrte italienische Jesuit Robert Bellarmin seine hohen geistigen Gaben dafür eingesetzt, den Glauben zu klären und ihn zu erklären. Und das eben nicht nur in diesem großen Hauptwerk, den Kontroversen, sondern zum Beispiel auch in umfangreichen Predigtreihen. Die Predigten sind auch heute noch mit viel Gewinn zu lesen. Großen Schriftkommentaren, am bekanntesten, wichtigsten, ein zweibändiger, großer, sowohl exegetisch als auch geistlicher Kommentar zu den Psalmen, alle 150 Psalmen hat er ausgelegt, oder auch seine Mitwirkung an der Revision der Vulgata, der lateinischen Bibelausgabe des Hieronymus, aber auch in höchst diffizilen theologischen und politischen Fragen seiner Zeit hat er eine entscheidende Stimme gehabt. Streitfrage seiner Zeit, vielleicht besonders bekannt, die erste Kontroverse um den Astronomen Galileo Galilei. Bellarmin war ihm persönlich verbunden, hat ihn geschätzt. Bellarmin hätte selber gerne einmal auch Astronomie studiert, hat zumindest gute Laienkenntnisse in der Astronomie gehabt, hat auch gerne sich von Galilei das Fernrohr vorführen lassen. Auch die Jupitermonde hat er durch Anleitung von Galilei gesehen. 1616 kam es zu einer ein bisschen schwierigen Situation. Galilei war vom Charakter her so typisch Genie, er hat sich selbst auch ein bisschen überschätzt und war auch sehr streitsüchtig, hat sich mit den Dominikanern angelegt. Und dann hat er sozusagen einen strategischen Fehler begangen. Er hat sich nämlich auf das Feld der Schriftauslegung begeben und wollte den Dominikanern nachweisen, dass die Heilige Schrift eben sein Weltbild, das Heliozentrische, eben lehrt und dass eben die bisherige Auslegung der Heiligen Schrift einfach falsch war. Das war ein diffiziler Punkt, gerade in dieser konfessionell auch so aufgeladenen Zeit. Da hat das Heilige Offizium tatsächlich ihn ausgebremst und Bellarmin kam dann die sehr undankbare Aufgabe zu, das dem Galilei zu übermitteln. Wie er das gemacht hat, ist eigentlich eine Meisterleistung, nämlich es gibt einen berühmten Brief an Galilei und da legt er dar, dass eine Wahrheit, wenn sie wissenschaftlich erhärtet ist, tatsächlich nicht der Bibel widersprechen kann. Das heißt, wenn die Wahrheit wissenschaftlich erhärtet ist, muss die Auslegung der Bibel dem angemessen werden. Also wenn das heliozentrische Weltbild tatsächlich definitiv ist, auch mit Beweisen, notwendigen Beweisen gegeben ist, dann kann man eben sagen, zum Beispiel diese berühmte Stelle, Josua, Sonne, steh still über Gideon, dann muss das in einem metaphorischen, nicht in einem wörtlichen Sinn zu verstehen sein. Aber, und er sagt eben dem Galilei, du hast bisher nur einige Hinweise, einige Indizien. Es gibt auch viele gewichtige Gegenargumente. Die Ptolemäer waren auch nicht verschlafen. Die haben auch ihr Weltbild verteidigt. Und er sagt, solange das noch nicht wissenschaftlich erhärtet ist, gilt die bisherige Auslegung der Heiligen Schrift. Also auf Deutsch gesagt, er sagt dem Galilei, jetzt setz dich nochmal hin, schau, dass du gute Argumente hast. Wenn die überzeugend sind, dann wird es kein Problem geben. Und tatsächlich, Galilei hat das auch erstmal geschluckt. Damit war die erste Kontroverse eigentlich auch gut beendet. Galilei ist auch noch einen Monat in Rom geblieben, durfte auch beim Papst eine sehr herzliche Audienz haben. Und man kann sich eigentlich nur wünschen, dass die zweite Kontroverse 1631, die dann mit der formellen Verurteilung geendet ist, dass die Weisheit des Bellarmin gehabt hätte, die im Grunde eher wissenschaftstheoretisch argumentiert hat. Da kann man tatsächlich sagen, dass Bellarmin als Vertreter auch des Offiziums eigentlich ein Anwalt solider Wissenschaftlichkeit gewesen ist. Und das wäre vielleicht auch der Weg für alles Weitere gewesen. Gnadenstreit, eben schon erwähnt. Der Gnadenstreit zwischen der Schule der Dominikaner und Jesuiten, ganz grob gesprochen, die Dominikaner haben eine eher strenge Gnadenlehre vertreten, die Jesuiten haben mehr die Freiheit, die Würde des Menschen, auch den eigenen Beitrag des Menschen verteidigt. Das hat sich sehr, sehr hochgeschaukelt, hat sehr viel Porzellan zerschlagen. Bellarmin hat schon gleich am Anfang der Kontroverse dem Heiligen Stuhl, dem Papst, geraten, er soll überhaupt nicht eingreifen, weil er sagt, man kann da theologische Vorlieben haben, aber das ist auf beiden Seiten nichts, was die unfehlbare Lehre der Kirche betrifft, wo es irgendwie Irrlehren gibt, sondern es sind einfach verschiedene theologische Schulen. Der Papst hat nicht auf diesen Rat gehört, er hat eine Kommission eingesetzt, die aber auch zu keinem Ergebnis gekommen ist. Dadurch hat der Streit sich über fast 20 Jahre hingezogen, hat viel Porzellan zerschlagen, hat auch viel theologische Kraft, die für Besseres hätte gebraucht werden können, in solche Quistilien hineingeführt. Und hat tatsächlich auch so einen Ungeist auch in die katholische Theologie hineingebracht, dass dann diese verschiedenen theologischen Schulen einander die Rechtgläubigkeit abgesprochen haben. Da war tatsächlich Bellarmin weiser gewesen und könnte vielleicht auch für unsere heutige Zeit wegweisend sein. Nochmal ganz anderes Schlaglicht, also er hat in vielen, vielen Punkten hat er mitgewirkt. Die Republik Venedig, die er in den Kontroversen so sichtbar bezeichnet hat, die hat aus verschiedenen Gründen einmal sich aus ihren kirchenpolitischen Gründen vom Heiligen Stuhl abgewendet und der Papst hat die ganze Republik, also das ganze Staatswesen, mit einem Interdikt, einem Gottesdienstverbot belegt. Jetzt war die Frage, wie geht man da weiter vor? Die Gefahr war, dass dann Venedig sich etwa nach dem Vorbild von England einfach von Rom abgespalten hätte. Und hier hat Bellarmin eigentlich in sehr kluger, differenzierter Art und Weise eine Lösung gefunden, um eben für beide Seiten gesichtswahrend das Interdikt wieder beenden zu können. Nochmal etwas anderes, unten bereits genannt, Staatsphilosophie. Die Jesuiten sind besonders dem päpstlichen, petrinischen Amt nahe. Hier hat Bellarmin gegenüber dem schottischen Theologen William Barclay das Papstamt verteidigt, aber verteidigt auch wieder in einer, wie ich finde, moderaten Art und Weise. Nämlich die Frage war, welche Autorität hat der Papst in der gesamten Christenheit außerhalb des geistlichen Bereiches? Also kann er zum Beispiel, wie bei Heinrich IV. In Frankreich, Königsaspiranten exkommunizieren und damit für ein katholisches Königreich als nicht wählbar deklarieren. Hier sagt Bellarmin, der Mittelweg, der Papst hat eine potestas indirecta in temporalibus, also nur eine indirekte Gewalt oder Autorität in zeitlichen Dingen, also wo es nicht unmittelbar um Glaubensfragen geht. Und zwar indirekt, er darf nur da eingreifen, wo mittelbar der Glaube selbst in irgendeiner Weise gefährdet ist. Das gibt auf der einen Seite eine relative Autonomie den Staaten, den beginnenden Nationalstaaten, dass nicht der Papst sozusagen das Oberhaupt des ganzen Abendlandes ist, sondern in zeitlichen Dingen, also in der politisch-gesellschaftlichen Gestaltung, sind die Staaten autonom. Aber Autonomie heißt nicht einfach Willkür, sondern sie sind gebunden an die christlichen Grundsätze. Und da, wo eben ein Gemeinwesen diese Grundwerte, so würden wir vielleicht sagen, verletzt, da kann der Papst Einspruch erheben und kann eben etwa einen König, einen Fürsten kritisieren. So, jetzt gehen wir ein bisschen mit Tempo in die Zielgeraden hinein. In der Präsentation habe ich es ein bisschen ausführlicher gemacht. Wir schauen mal, ob wir da noch vielleicht im Gespräch dazu kommen. Ich möchte Sie zunächst noch darauf hinweisen, Bellarmin ist auch ein ganz entscheidend geistlicher Autor. Ich bin selber gerade dabei, auch im Blick auf das Jubiläumsjahr, seine großen geistlichen Schriften neu zu übersetzen, etwa die Kunst, gut zu sterben, das ist ein ganzes Kompendium des geistlichen Lebens, das Seufzen der Taube oder die Gabe der Tränen. Da geht es um die Missstände in der Kirche und in der Welt, die zum Weinen sind, zum Seufzen sind. Und hier zeigt er, wie man in geistlicher Art und Weise traurig sein kann darüber, also dass man nicht verbittert oder dann in Polemik sich verliert, sondern dass man mit einem kirchlichen Sinn tatsächlich auch Kritik üben kann und eben das eigene beitragen kann, dass die Kirche ihre Seele, den Heiligen Geist, nicht verliert. Der Aufstieg des Geistes Gott durch die Geschöpfe, sein geistliches Hauptwerk eigentlich, da will ich nachher auch einen kleinen Text präsentieren, da zeigt er, wie die gesamte Schöpfung zu Gott führt. Also auch ein sehr franziskanisches Werk von ihm. Die sieben letzten Worte Jesu am Kreuz zeigt, wie Jesus am Kreuz noch zum Lehrer der Menschheit wurde. Na, Entschuldigung, das war jetzt verkehrt. Ja. So, und dann die ewige Glückseligkeit der Heiligen, ein besonders zu Herzen gehendes Werk, verschiedene biblische Bezeichnungen für die ewige Seligkeit, also etwa das Paradies, das Reich Gottes, das Himmelreich, das himmlische Jerusalem. Das meditiert er durch, um den Menschen sozusagen einen Geschmack und eine Sehnsucht nach dieser überströmenden Glückseligkeit des Himmels zu geben. Und schließlich die katechetischen Hauptschriften des Kirchenlehrers, Sie haben es eben erwähnt, die ich vor einigen Jahren neu herausgegeben habe. Das sind vor allem seine zwei Katechismen. Der kleine Katechismus von 1597, die kurze christliche Lehre, Doctrina Christiana Breve, italienisch verfasst. Und dann der große Katechismus, die ausführliche Erklärung des christlichen Glaubens ein Jahr darauf. Dazu gibt es auch noch aus Capua eine Predigtreihe zum Glaubensbekenntnis. Das hat er auch seinen Pfarrern an die Hand gegeben, dass die eben im Laufe des Kirchenjahres, wo es eben entsprechend passt, da zu den verschiedenen Artikeln des Glaubensbekenntnisses predigen sollten. Und eben dasselbe auch noch zum Vater Unser. So, kommen wir zum Ziel. Das machen wir jetzt ein bisschen schneller. Sie haben ja die Präsentation. Ich gehe jetzt gar nicht mehr die ganzen einzelnen Folien durch. In Capua, als er Erzbischof war, da hat er einmal ein Schlüsselerlebnis gehabt. Bei der Fußwaschung am Donnerstag hat er armen Männern die Füße gewaschen. Und einen, der fast 100 Jahre alt war, den bat er, das Credo, das Glaubensbekenntnis aufzusagen. Und dieser alte Mann sagte: Ich kenne das Glaubensbekenntnis nicht, Herr Bischof. Und entsetzt über diese unerwartete Antwort brach Bellarmin in Tränen aus. Und er rief traurig aus: Also hat sich in 100 Jahren hier in Capua niemand gefunden, der daran gedacht hätte, diesem Kind Gottes und der Kirche das Credo beizubringen. Das darf man nie vergessen, bei aller konfessionellen Polemik, die eigentliche Herausforderung der Zeit war, dass das allerchristlichste Abendland bei vielen Menschen, gerade auch einfachen Menschen, Menschen auf dem Lande, im Grunde noch überhaupt nicht Fuß gefasst hat. Und die eigentliche Herausforderung, eigentlich auch aller Konfessionen zusammen, und man kann das sagen bis heute, ist es, die Menschen zum Glauben hinzuführen. Und sich eben nicht damit zufrieden zu geben, dass die kirchlichen Strukturen, Pfarreistrukturen und so weiter ausgebaut sind, sondern die Herzen der Menschen zu erreichen. Und dazu hat eben Bellarmin seine Katechismen geschrieben, dazu hat er gepredigt, dazu hat er versucht, auch Prediger, Katecheten überall hinzuführen. Dazu hat er auch in Jesuitenhäusern Katechesen gegeben, auch gegenüber den Laienbrüdern und vieles andere mehr. Also die Glaubensnot seiner Zeit zu heben. Er hat selber regelrecht von einem religiösen Urwald gesprochen. Dazu diese Musterpredigten, den kleinen und großen Katechismus, die Musterpredigten, die dann auch den Pfarrern an die Hand gegeben wurde. Ich habe es eben erwähnt. Einen dieser Texte können wir vielleicht gleich uns dann auch noch anschauen, wie er zum Beispiel auch schwierige Wahrheiten, jungfräuliche Empfängnis Mariens, wie er sie dann dargelegt hat. Ich schaue jetzt auf die Uhr, ich habe mich jetzt doch ein bisschen verplappert. Dann machen wir es vielleicht jetzt tatsächlich auch so, dass wir jetzt nur noch einen Punkt, ich gehe jetzt gleich ein bisschen mit den Folien vor, diesen Text, den schauen wir uns gleich noch an. Moment, wo haben wir es? Entschuldigung. Das kommt dann nach der kleinen Pause noch. Entschuldigung. So. Dabei 5, die Perle unter den Katechismen. Also was macht seine Vorzüge aus? Was ist so das Entscheidende in der Art und Weise, in der Didaktik, wie er den Glauben nahebringt? Dass er theologisch korrekt das macht, dass er das überaus belesen macht, das setzen wir voraus. Aber das macht noch keinen guten Lehrer des Glaubens aus. Und das, was wir etwa in diesen beiden Katechismen finden, was wir aber auch vor allem in seinen Predigten finden, sind, so denke ich, vor allem 3 didaktische Vorzüge, die ich jetzt abschließend noch nennen möchte. Er beherrscht die Didaktik der Elementarisierung. Also er versteht es, auch komplizierte Sachverhalte sehr einfach und knapp darzustellen. Elementarisierung. Beispiel: Zu Beginn des großen und des kleinen Katechismus lässt er die Kinder die Frage stellen: Kann man nicht, bevor man jetzt mit dem ganzen Katechismus beginnt, einmal eine Zusammenfassung des gesamten Glaubens geben? Ja, sozusagen eine Kurzformel des Glaubens. Da sagt er: Ja, das macht ihr schon immer, nämlich das Kreuzzeichen. Und dann erklärt er: Was ist das Kreuzzeichen? Und das ist im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann erklärt er, es heißt im Namen, also in der Einzahl, und nicht in den Namen. Also ist Gott einer. Aber er ist einer und trotzdem nennen wir Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der eine ist zugleich der Drei-Eine. Und dann sagt er, und das nächste ist, ihr macht das Kreuzzeichen von oben nach unten. Das heißt, Gottes Sohn ist vom Himmel auf die Erde herabgestiegen. Und dann macht er das Kreuzzeichen nach links und nach rechts. Und damit sagt er, er hat seine Arme weit ausgebreitet, weil er alle Menschen erlösen wollte. Und zugleich habt ihr das Zeichen des Kreuzes. Im Kreuz ist unter Heil nichts anderes. Und so habt ihr eine Zusammenfassung des Glaubens. Das ist, muss ich zugeben, genial, dass er auch die schwierigsten Geheimnisse des Glaubens, Trinität, Inkarnation, Soteriologie, Erlösung im Kreuz, dass er die auch Kindern zumutet, aber doch so zumutet, dass es sehr einprägsam erscheint und nicht die Kinder sagen, das ist zu schwierig für mich. Also Elementarisierung. Das Zweite, die entwickelnde Methode. Er setzt nicht einfach etwa in seinen Katechismen oder in seinen Predigten eine bestimmte Glaubenswahrheit schon voraus, sondern er kommt so nach und nach dazu. Ich gebe hier ein Beispiel aus seiner Morallehre. Was ist Habgier? Er kommt dann an einer Stelle auf die Habgier bei den Lastern. Und da sagt er, ja, Habgier, das ist eigentlich nicht eines, sondern es sind ganz verschiedene Dinge. Erstens, ich bin neidisch auf fremden Besitz. Der andere ist reich, ich bin arm, das möchte ich auch haben. Das Zweite ist, ich bin reich, aber ich möchte von meinem Überfluss nicht dem Armen abgeben. Auch das ist Habgier. Und das Dritte ist, ich habe etwas, aber ich sitze auf meinem Geldsack, weil ich eine zu große Anhänglichkeit habe und ich bin knausrig bei allem, wenn ich etwas ausgeben soll. Also hier kommt er anschaulich, entwickelnd auf das, was Kinder, Jugendliche auch kennen, wo sie vielleicht auch ein bisschen lachen, weil sie genau Beispiele vor Augen haben. Und so kommt er allmählich zum Kern der Sache. Und dann kommt er zu möglichen Anwendungen. Was können wir denn gegen die Habgier machen? Und da sagt er zum Beispiel, die Gegenmittel bestehen darin, die Tugend der Freigebigkeit zu üben, indem man bedenkt, dass wir auf Erden Pilger sind, dass wir zu Fuß unterwegs sind und wie man, wenn man zu Fuß unterwegs ist, nicht möglichst viel mit sich schleppt, 20 Koffer, sondern nur ein kleines Päckchen, so ist es auch für Pilger gut, eben nicht zu viel Besitz anzuhäufen, sondern möglichst viel wegzugeben, damit man frei den Pilgerweg auch weitergehen kann. Da merken wir, das ist so eine Didaktik, die nicht wehtut, sondern die auch so ein bisschen Aha-Effekte auslöst und die eben allmählich eine auch schwierige Sache, Umgang mit Reichtum, Besitz, Habgier, eben entwickelt. Und schließlich das Letzte, selbstentdeckendes Lernen. In der Geschichte der Katechismen gibt es eine entscheidende Stufe, das ist bei dem großen Humanisten Erasmus. Der hat zum ersten Mal eine Art Katechismus entwickelt, wo die Fragen nicht der Lehrer oder der Katechet stellt und die Schüler müssen antworten, sondern die Fragen stellen die Lernenden. Und es sind auch echte Fragen, also jetzt nicht so Kunstfragen, wie sie Lehrer manchmal dann so den Schülern in den Mund legen. Und genau diese Methode hat Bellarmin als einer der wenigen seiner Zeit auch bei seinem großen Katechismus entwickelt. Und man merkt, das sind Fragen, die er auch selber aus seiner katechetischen Arbeit gekannt hat. Das sind also echte Fragen, also zum Beispiel, wir kommen vielleicht nachher nochmal dazu, jungfräuliche Empfängnis, wie kann das sein, dass eine Frau ohne einen Mann ein Kind empfängt. Also das ist ja nichts, was jetzt so völlig lebensfern ist. Und er nimmt das auch ernst, dass er sagt, das ist tatsächlich auch schwer zu glauben und wir haben da keinen Vergleich aus dem menschlichen Leben. Und dann kommt er nach und nach zu einer Antwort dazu, die auch das Gewicht dieser Frage ernst nimmt. Und das heißt, seine Katechismen, ähnlich auch seine Predigten, regen dazu an, Fragen zu stellen. Also sie wollen jetzt nicht sozusagen mundtot machen, jetzt wisst ihr es und jetzt basta, sondern entdeckt den Glauben, denn nur wenn ihr den Glauben entdeckt, dann werdet ihr auf Dauer den Glauben auch verinnerlichen können und zu eurem persönlichen Glauben machen. So, damit möchte ich jetzt diesen eigenen Vortrag, habe jetzt doch leider, es tut mir leid, ein bisschen über die Zeit gesprochen, beenden. Ja, aber ich hoffe, dass tatsächlich ein bisschen auch diese Überraschung, die ich vor Jahren hatte, Bellarmine für mich entdeckt habe, dass ich Ihnen das ein bisschen nahebringen konnte. Und wie auch immer, ich danke Ihnen jetzt erstmal ganz herzlich für Ihre geduldige Aufmerksamkeit. Dankeschön.